Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist aus Jesaja. Wir kommen jetzt also von der Offenbarung wieder ins Alte Testament zum Jesaja Kapitel 43, die Verse 1 bis 7. Und da lesen wir: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flammen sollen dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Jesus, öffne du uns jetzt dein Wort. Rede du selber zu uns, in unsere Situation hinein. Danke, Herr. Amen. Gott erlöst sein Volk. So ist der heutige Predigttext in der Luther-Übersetzung überschrieben. Man könnte vielleicht mit einer etwas anderen Akzentuierung sagen, Gott, er löst sein Volk. Worauf sich sofort die Frage aufdrängt, von wem oder von was muss er sein Volk lösen? Woran ist es denn eigentlich gebunden? Und dann könnte man auch noch weiter sagen, Gott, er löst sein Volk aus. Wenn jemand oder etwas ausgelöst werden muss, dann bestehen Ansprüche von Dritten, die ein Anrecht auf die Person oder die Sache haben. Wer hat einen Anspruch auf Gottes Volk? Und da meine ich jetzt nicht nur das Volk Israel, sondern weiter auch, wer kann einen Anspruch auf die von Gott berufenen Menschen dem gerechten Gott gegenüber geltend machen? Und weshalb? Ihr kennt die Antwort. Natürlich ist es Satan, der Gott seine Gottesherrschaft, sein Gottsein neidet. Aber darauf gehe ich später in der Predigt noch näher ein. Zunächst stellt Jesaja in unserem Text klar, wessen Worte es sind, die er dem Volk zu sagen hat. Und die uns hier schwarz auf weiß oder nachher blau auf weiß oder farbig dann gegeben sind. Es ist Gott, der Herr, der dich geschaffen und hat Jakob und dich gemacht hat Israel. Jakob, Israel. Jakob, der zweite der Zwillinge, Esau, der Erstgeborene, und Jakob, der Fersenhalter, der zweite. Der Fersenhalter, der sich vordrängen möchte, der Hinterlistige. Das war seine ursprüngliche menschliche Natur. Das war Jakobs Charakter. Jakob, von dessen Söhne die 12 Stämme des Volkes Israel hervorgingen, diese Stämme, die die Nachkommenschaft seiner Söhne sind, bilden das Volk Israel. Wir reden nicht vom Volk Jakob. Wir reden vom Volk Israel, weil Gott selber ihm, Jakob, diesen neuen Namen gegeben hat. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast gewonnen. 1. Mose 32, 29. Oder wenige Kapitel weiter im 1. Mose 35, 9 und 10. Und Gott erschien Jakob abermals, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war, und segnete ihn und sprach: Du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. 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 Gott wird kämpfen. Gott wird streiten. Gott kämpft. Das sagt dieser neue Name aus. Also nicht mehr der Hinterlistige, nicht mehr der Fersenhalter, nicht mehr der versucht, sich vorzudrängen, sondern Gott kämpft für dich. Und so wird Israel, Gott wird kämpfen, Gott wird streiten. Und so lautet deshalb auch der Name des Gottesvolkes Israel, Gott wird streiten. Und Name soll auch Programm sein. Für das von Gott aus Jakob, aus Israel hervorgegangene Volk sollte es stets klar und unabdingbar sein. Gott kämpft. Gott wird streiten. Das ist der Name, das soll die Identität des neuen Volkes sein, des Volkes Gottes. Nicht nach menschlich-logischen Ratschlüssen soll das Volk Gottes geführt werden, sondern nach Gottes Ratschlüssen. Er wird kämpfen. Er wird streiten. Wenn dieser Name Israel für das Volk Programm sein soll, dann ist das ja nur möglich, wenn die Verantwortlichen, die Amtsträger in diesem Volk, aber genauso das ganze Volk, jeder Mann und jede Frau, Gott ganz vertraut. Mit ihm in einer ganz persönlichen Vater-Kind-Beziehung lebt. Gott vertrauen in allen Situationen, das ist Glaube. Gott für seine Sachen kämpfen lassen. Mit Gott rechnen, ihn in allen Entscheidungen befragen und nach seinem Willen und Ratschluss tun, das sollte das oberste Prinzip im Volk Gottes sein. Das Volk Israel, übrigens genauso wie wir heute, diese innige Beziehung zu Gott nicht gelebt hat, können wir in der Historie des Volkes nachlesen. Das Volk wollte einen Menschen, der König über sie sein sollte, nicht Gott. Und so wählten sie Gott selber als ihren König, der erklärt hat, dass er für sie kämpft, ab. Sie wählten ihn ab. Und in welche Verirrungen und in welchen Götzendienst diese Menschenkönige das Volk geführt haben, ist uns ebenso im Alten Testament überliefert. Die natürlichen und auch logischen Folgen ihrer Entscheidungen stürzen das Volk immer wieder in Not, in viel Not, in Leid, großes Leid. Das Gottesvolk, das sich für Gott einen ganz besonderen Auftrag geschaffen hat, hört nicht auf ihn und gehört dadurch auch nicht mehr ihm, beziehungsweise gehörte auch nicht mehr zu ihm, weil sich das Volk gegen ihn gewandt hat. Abgewandt. Auf wen ich höre, wem ich gehorche, dem gehöre ich. Mit dem bin ich verbunden. Das galt damals und das gilt auch heute ebenso unvermindert. Das gilt auch jedem von uns ganz persönlich. Auf wen ich höre, wem ich gehorche, dem gehöre ich. In den Versen vor unserem Predigtext erfahren wir von den Folgen der Abkehr des Gottesvolkes von Gott. Von der Abkehr ihres Schöpfers. In Jesaja 42, 17 bis 25, aber die sich auf Götzen verlassen und sprechen zum gegossenen Bilde, ihr seid unsere Götter, die sollen zurückweichen und zu Schanden werden. Hört ihr Tauben und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der vertraute Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet. Deine Ohren waren offen, aber du hast nicht gehört. Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen, dass er sein Gesetz herrlich und groß macht. Dennoch ist es ein beraubtes und ein geplündertes Volk. Sie sind alle gebunden in Gefängnisse und verschlossen in Kerkern. Sie sind zur Beute geworden und es ist keiner Retter da. Sie sind geplündert und es ist niemand da, der sagt, gib wieder her. Wer ist unter euch, der das zu Ohren nimmt, der aufmerkt und es hört für zukünftige Zeiten? Wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, an dem wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sie gehorchten seinen Weisungen nicht. Darum hat er über sie ausgeschüttet seinen grimmigen Zorn und den Schrecken des Krieges, dass er sie ringsumher versenkte, aber sie merken es nicht und sie in Brand steckte. Aber sie nehmen es nicht zu Herzen. So Jesaja 42, 17 bis 25. Lieben, das Volk wusste, dass sie es vergeigt haben. Sie wussten, dass sie erlöst werden müssen. Dass sie ausgelöst werden müssen von dem, dem sie sich verschrieben haben. Von den anderen Göttern, den Götzen, denen sie sich unterworfen haben und damit letztendlich, dass sie von Satan ausgelöst werden müssen, denn er hat einen Anspruch dadurch auf sie. Wenn man um seine Schuld weiß, um sein vergeigtes Leben weiß, dann ist die Furcht vor den daraus resultierenden Folgen ganz nahe. Und dann spricht dieser so unendlich liebende Vater, der Grund genug hätte, sein Volk einfach fallen zu lassen. Dann spricht dieser Schöpfer, unser Schöpfer und Gott zu seinem Volk und zu uns. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das hört sich so ganz anders an als damals bei der Wüstenwanderung, als das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten in das verheißene Land zog und sich, während Mose die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten empfing, sich das Volk am Sinai ein goldenes Stierbild als Gottheit machte. Da war Gottes erste Reaktion, nämlich eine ganz andere. In 2. Mose 32, 9 und 10. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Gott bittet Mose damals, ihm zuzulassen, dass er in seinem Zorn wegen des Verhaltens seines Volkes das Volk vertilge und bittet ihm sogleich eine neue Lösung an. Eine Lösung, die ebenfalls der Verheißung an Abraham, Isaak und Jakob entspricht. Ihr Lieben, wo sind wir denn eigentlich? Wo sind wir denn, dass Gott Mose geradezu um Erlaubnis und bitten musste, wenn er sein Volk, das er selber geschaffen hat, gebildet hat, auch wieder vernichten will? Braucht er dazu die Erlaubnis? Gott braucht diese Erlaubnis nicht und doch bittet er Mose darum. Ihr Lieben, so gehen gleichrangige, innige Partner miteinander um. Nicht Untergebene. Gleichrangige Partner. So geht Gott nicht einfach über seinen Knecht Mose hinweg und seinen Willen. Und Mose willigt nicht ein. Mose willigt nicht ein, sondern bittet und verwendet sich für das Volk. Und dieser große Gott lässt sich umstimmen. Gott lässt sich umstimmen. Gott steht auch Jahrhunderte nach der Bildung seines Volkes am Horeb zu Jesaja. Zu Jesajas Zeit, zu seiner damaligen Entscheidung und lässt dem Volk durch Jesaja eben diesen Satz verkünden: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nichts mehr von Vernichtung. Auch wenn die Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus auf Golgatha erst Jahrhunderte später erfolgte, so war sie für unseren Vater im Himmel bereits zu Jesajas Zeiten Realität, sodass er sagte: Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Und er sagt nicht: Ich werde dich erlösen. Ich habe dich erlöst. Für Gott ist die Erlösung bereits unumstößliche Realität. Und dann: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wie ist das, wenn man jemand bei seinem Namen ruft? Wenn ich bei meinem Namen gerufen werde, dann weiß ich, ich bin gemeint und kein anderer. Gott kennt sein Volk Israel und er kennt jeden Einzelnen von uns. Er kennt jeden Einzelnen seines Volkes. Er kennt dich und mich ganz persönlich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt er. Wie war das da nochmals der Name des Volkes vorhin? Israel. Israel. Gott kämpft. Das war der Name. Gott wird kämpfen. Also du Volk, Gott wird kämpfen. Du bist mein. Du Volk, ich, dein Gott, werde kämpfen. Du bist mein. Hören wir heraus, welche innige Beziehung zu seinem Volk uns hier in seinem Zuspruch, in seinem Trost entgegenschlägt. Und dann führt Gott aus: Wenn du durchs Wasser gehst. Wenn du durchs Wasser gehst. Ja, Gott führt uns an unsere menschlichen Grenzen. Bis dahin, dass wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten und unserer Logik keinen Ausweg mehr sehen. So war es auch gleich nach dem Auszug des Volkes aus Ägypten. Sie standen mit all ihren Habseligkeiten, mit ihren Familien, Frauen, Kindern, ihren Viehherren, alles, was sie hatten, vor dem Schilfmeer. Der Weg versperrt, eine Umkehr nicht mehr möglich, denn von dort rückten die Streitwagen der Ägypter heran. Menschlich gesehen eine völlig ausweglose Situation. Mose, der Führer, war jetzt gefordert. Mose suchte aber nicht nach einem Ausweg entsprechend seiner menschlichen Logik, sondern er suchte Gott. Wie hätte ein menschlicher Ausweg denn ausgehen können? Was wäre denn unsere Idee gewesen? Vielleicht mit den Ägyptern versuchen zu verhandeln, um wenigstens am Leben zu bleiben. Aber dann sicherlich zurück in den Frondienst. Mose vertraute ganz auf Gott, denn schließlich hatte er von ihm seinen Auftrag erhalten, das Volk in das verheißene Land zu führen. Und so rief er Gott an mit dem Namen, den Gott seinem Volk gab. Und proklamierte dies auch vor dem Volk, das so ängstlich war. Der Herr wird für euch streiten. Der Herr wird für euch streiten. Israel! Und ihr werdet stille sein. Erkennen wir, wie hier der von Gott verliehene Namen seines Volkes zum Programm wird? Wir kennen ja die Geschichte, wie sie dann weitergegangen ist. Die Wassermassen, die zurückweichen mussten und das Volk mit allem, was sie hatten, in trockenen Fußes weitergehen konnten. Und danach setzte Gott der Verfolgung durch die Ägypter ein Ende, indem die Wassermassen wieder zurückkehrten, als sie selber dem Volk Israel nachjagten. Sie haben es erlebt, die Israeliten und die Ägypter. Der Herr wird vor euch streiten. Israel, Name ist Programm. Und ihr werdet stille sein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. So Jesaja in unserem Predigttext. Was sind in deinem Leben, auch gerade in deiner momentanen Situation, in der du dich gerade befindest, was sind da die Wasser? Was sind da die tiefen Wasser, vielleicht auch die Ströme, die drohen, dich zu ersäufen? Da hat jeder eigene. Und wir dürfen und sollen gerade in solchen oft ausweglos erscheinenden Situationen wissen: Gott ist bei mir, ich bin nicht allein und er hat Auswege und Lösungen, die mir nicht möglich sind. Er kennt mich, er hat mich bei meinem Namen gerufen, ich bin sein. Suchen wir nicht nach menschlich denkbaren Lösungsansätzen und Wegen aus unserer Misere, sondern suchen wir unseren Vater im Himmel. Und vertrauen wir seinen Lösungen, die wir noch gar nicht erkennen können. Aber verwechseln wir das nicht. Das heißt nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Abzuwarten, zuzuschauen, was Gott tut. Sondern auf Gott hören. Was er will, was wir tun sollen. Und dann dankbar staunen über das, was er getan hat. Und das gleiche gilt, so Gott in unserem Predigttext weiter, wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Lieben, dass wir ins Feuer geraten, das können wir oft nicht verhindern. Mir drängt sich dabei der Bericht von Daniel und seinen zwei Freunden im Feuerofen in Daniel 3 auf. Sie verließen den Feuerofen, der die Vollstreckung ihres Todesurteils sein sollte, unversehrt. Auch wenn wir heute nicht mehr auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, wie das zum Beispiel der Theologe, Prediger und Reformator, übrigens 100 Jahre vor Luther, Jan Hus, 1369 bis 1436 erleiden musste, so kommen wir doch auch im übertragenen Sinne manchmal ins Feuer. Zum Beispiel ins Kreuzfeuer der Kritik, wenn wir unsere biblischen Werte vertreten, die heute viele nicht mehr für zeitgemäß halten. Denken wir nur an die unsägliche Gender-Diskussion, an den Zeitgeist beim Thema gleichgeschlechtliche Paare, die Themen legale Abtreibung und Sterbehilfe, was ja jetzt durch unsere Schlagzeilen geht. Und die Liste lässt sich sicherlich verlängern. Wenn wir bei solchen Themen biblische Wertmaßstäbe vertreten, befinden wir uns sehr schnell im Feuer. Aber auch da gilt, Gott ist da und die Flammen dürfen, ja können mir nichts anhaben, weil Gott der Herr, dein Gott ist, der Heilige Israels, dein Heiland, dein Retter, der Heilige Gott, der kämpft, er kämpft für dein Heil, für deine Rettung. Und dann erinnert Gott sein Volk in unserem Text in Jesaja daran, was er schon für sie getan hat. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Wir erinnern uns an die 10 Plagen, die Gott nicht nur über den Pharao und seine Administration kommen ließ, sondern das ganze ägyptische Volk traf, bis hin zur Ausrottung aller Erstgeburt, damit die Israeliten aus der Sklaverei herauskamen und dann am Horeb ein Volk wurden, als sie die Gesetzestafeln erhielten. Das war Gott sein Volk wert, dass er all die schrecklichen Taten bis hin zur Tötung der Erstgeburt über diese so von sich überzeugte ägyptische Hochkultur brachte. Übrigens war das Land Kusch, das Gebiet des heutigen nördlichen Sudans, damals von Ägypten wegen seiner Bodenschätze besetzt, vereinnahmt. Und auch das heute nicht mehr klar zuordnbare Land Seba, das sich vermutlich auch im nordöstlichen Afrika befand. Jesaja nennt sie jedenfalls in Jesaja 45 in einem Atemzug mit den Ägyptern, indem er dort schreibt, so spricht der Herr, der Ägypter Erwerb und der Kuschiter Gewinn. Denken wir an die Bodenschätze. Und die hochgewachsenen Leute von Seba werden zu dir kommen und dein Eigen sein. Sie werden dir folgen, in Fesseln werden sie gehen, werden zu dir kommen und niederfallen und zu dir fliehen. Nur bei dir ist Gott und sonst ist kein Gott mehr. Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Aber die Götzenmacher sollen alle in Schmach und Schande geraten und miteinander schamrot einhergehen. Israel aber wird erlöst durch den Herrn mit einer ewigen Erlösung und wird nicht zu Schanden noch zu Spott immer und ewiglich. Jesaja 45, 14 bis 17. Und auch hier vermischt sich sicherlich, was bis dahin bereits historisch zeitlich geschehen ist, mit dem, was noch bevorsteht. Aber von Gott bereits beschlossen ist und von daher unabwendbar eintreten wird. Und dann begründet Gott auch noch, was ihn bewogen hat und was ihn immerzu leitet. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Eine Antwort oder Begründung, die mit dem Wort weil beginnt, weist immer auf einen kausalen Zusammenhang hin, also auf das Vergangene. Man tut etwas, zum Beispiel um einen Zweck, ein Ziel zu erreichen, da sprechen wir vom finalen Handeln. Unser Handeln dient in diesem Falle dem Finale, dem Ziel. Oder man tut etwas als Belohnung, auch als Bestrafung für etwas, was vorausging. Das ist Kausalität. Gott handelt mit seinem Volk kausal, aber nicht nach dem, was das Volk in der Vergangenheit getan hat. Dann wäre ein vernichtendes Urteil über das Volk, aber auch über uns. auszusprechen. Gott handelt kausal, weil er sich selber festgelegt hat, weil er die Seinen wert achtet, weil er sein Volk in seinen Augen herrlich sieht und weil er es lieb hat. Und für Liebe gibt es keine Begründung. Liebe ist bedingungslos, sonst ist es nicht Liebe, sondern Berechnung. Gott erlöst sein Volk nicht aufgrund einer finalen Berechnung. Derart, wenn ich dem Volk gnädig bin, wird es sich schon zu mir wenden und mich lieben. Nein, auch nicht aufgrund der Kausalität, dass das Volk so gut zu ihm gewesen sei. Denn das Gegenteil ist ja der Fall. Sondern Gott erlöst sein Volk, weil er es lieb hat. Punkt. Gott erlöst sein Volk, weil er es lieb hat. Punkt. Jesaja, der im Südreich, im Zweistämmereich Juda lebte und wirkte, hat die Wegführung und Zerstreuung des Nordreiches Israel, des Zehnstämmereiches, nach Assyrien vorhergesehen und wahrscheinlich auch erlebt. Und Gott lässt ihn trotzdem, trotz dieser großen Not, gerade deswegen vielleicht auch prophetisch sagen, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von vorne und meine Töchter vom Ende der Erde. Jesaja 43, 5 und 6. Diese trostreiche Zusage Gottes in eine Situation hinein, in der das Volk Israel zerstritten ist, in zwei Reiche getrennt ist und beide Reiche total geschwächt sind. Ja, das Nordreich im Rahmen der assyrischen Eroberung deportiert wird, und die Deportation des Südreiches, des Zweistämmereiches Juda in die babylonische Gefangenschaft ja noch bevorstand. Und diese Zusage Gottes, damals von Jesaja ausgesprochen, erfüllt sich heute in unseren Tagen, in unserer Zeit. Juda, das Zweistämmereich, kehrte nach 70 Jahren aus der babylonischen Gefangenschaft zurück, bis es erneut durch die Römer 70 nach Christus in alle Welt zerstreut wurde. Die 10 Stämme des Nordreiches kommen erst heute in unseren Tagen in ihr Land zurück. Aber Jesaja verkündete bereits am Anfang der über mehr als 2.500 jährigen Zerstreuung den Trost mit der Zusage Gottes, ihre Kinder, ihre Nachkommen zurückzubringen. Und wem gilt diese Zusage ausdrücklich? Das schreibt Jesaja uns im letzten Vers unseres Predigttextes, im Vers 7. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe und zubereitet und gemacht habe. Und hier, so denke ich, dürfen wir uns alle, die wir Christus angehören, angesprochen und gemeint wissen. Denn hier weitet sich der Blick. Israel wurde aus seinem Land weggeführt, vertrieben und kehrt entsprechend Gottes Verheißung wieder zurück. Wir alle wurden aus dem gelobten Land, dem Garten Eden, von Gottes Land vertrieben, zerstreut und werden wieder gesammelt zu ihm in sein Reich, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus auf Golgatha geschah. Dabei geht Gott nach wie vor nicht über unseren Willen. Ob wir uns sammeln lassen oder nicht, überlässt er uns. Johannes 1, 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Lass du es Frucht tragen, dass wir danach leben, dass wir Zeugen und Zeugnis sind für deine Gegenwart, zu deiner Ehre, zum Lob und Preis deiner Herrlichkeit.